Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Wie die Regeln der Aufmerksamkeitsökonomie funktionieren, das weiß man bei der Firma OpenAI ganz genau. Für den vergangenen Dienstag stand ja die I.O., die Hausmesse von Google, schon seit langem im Terminkalender. Eine schöne Vorlage für OpenAI, da mal ganz kurzfristig dazwischen zu grätschen. Man habe ganz tolle Neuigkeiten zu verkünden, und zwar schon am Montag. Zunächst waberten sogar Gerüchte durch die Social Media, OpenAI würde eine eigene KI-basierte Suchmaschine vorstellen. Aber präsentiert wurde dann doch nur ein Update für das aktuelle KI-Modell GPT-4. Ein Update allerdings, das es in sich hat. GPT-4o heißt es und das O im Namen steht für Omni-Model. Das bedeutet, das KI-Modell verarbeitet Eingaben in Form von Text, Sprache und Bild und zwar mit einer äußerst geringen Verzögerung. Damit ist, so sah das zumindest bei der OpenAI-Demo aus, eine flüssige Konversation mit der KI per Smartphone möglich. GPT-4o kann dabei auch die Emotionen des menschlichen Chatpartners erkennen.
It looks like you're feeling pretty happy and cheerful, with a big smile and maybe even a touch of excitement. Whatever's going on, it seems like you're in a great mood.
Es sieht so aus, als seist du in großartiger Laune, konstatiert die KI und fragt direkt nach, darf ich den Grund für die Superlaune wissen? Wir sind hier so happy, weil wir hier gerade präsentieren, wie toll du bist, lautet die Antwort. Und die KI dann?
Oh, stop it, you're making me blush.
Tja, bei so einer charmanten, empathischen und sogar angeblich errötenden Gesprächspartnerin, da waren dann auch hartgesottene IT-Journalisten schwer beeindruckt. Und da verblasste dann, wie von OpenAI geplant, fast schon ein bisschen, dass Google einen Tag später dann zeigte, naja, unsere KI Gemini kann das jetzt alles auch, multimodale Eingabe, flüssige Konversation und Smartphone-Tauglichkeit. War das also jetzt der Durchbruch zur breiten alltäglichen Nutzung von KI? Das habe ich Antonio Krüger gefragt. Er ist der Geschäftsführer des DFKI, des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz.
Also ich denke mal schon, dass das eine tolle Weiterentwicklung ist. Ob das jetzt wirklich ein großer Durchbruch ist, dass man sagen könnte, das fügt sich nahtlos in den täglichen Alltag von Millionen oder Milliarden von Benutzerinnen und Benutzern ein, da bin ich doch eher skeptisch. Und der Hauptgrund ist, dass tatsächlich immer noch ein ziemlich starker Medienbruch ja da ist, nicht? Wo sie in der Regel über das Smartphone, was sie rausholen müssen, dann müssen sie da die Kamera aktivieren, dann müssen sie eine Interaktion auf dem Smartphone machen. Dann können sie zwar sprechen, das ist sehr gut und auch sehr eindrucksvoll, aber man wird sehen, an welchen Stellen tatsächlich das zu einer deutlich besseren Benutzererfahrung und auch Geschwindigkeit führt.
Eine andere, nüchterne Sichtweise wäre ja, was da vorgestellt worden ist, das waren eben Updates der vorhandenen Modelle, die sowohl bei ihrer Leistungsfähigkeit als auch ihrer Bedienbarkeit eben ein Stück weit verbessert worden sind. Bei Google gab es ja sogar ein ganzes Spektrum von angepassten Versionen der KI, auch eine abgespeckte zum Beispiel. Es gibt also jetzt eine Flut von konkurrierenden Angeboten. Nächste Woche kommt offenbar auch noch Microsoft mit Neuerungen. Verliert man da nicht mittlerweile allmählich den Überblick, was am besten funktioniert, was man nutzen könnte?
Ja, im Moment befinden wir uns in einer Phase, die ich mal so als Explorationsphase bezeichnen würde, wo man noch gar nicht so genau weiß, an welchen Stellen tatsächlich die großen Foundation Model, die ja doch auch sehr mächtig sind und auch sehr eindrucksvolle Leistungen erbringen, wo die tatsächlich im Alltag, insbesondere im Consumer-Geschäft, tatsächlich gewinnbringend eingesetzt werden können. Und das führt dann dazu, dass die Firmen so einen großen, ich sag mal, so einen großen Strauß an Möglichkeiten jetzt mal anbieten und dann natürlich über die Daten der Verwendung dann ziemlich schnell auch mitbekommen, an welcher Stelle tatsächlich interessante Geschäftsmodelle und Ansätze sein könnten.
Bei OpenAI ist ja sogar als ein neues Feature vorgestellt worden, dass die KI auf die Emotionen der Nutzerinnen und Nutzer eingehen kann und mit einer eigenen, wohlgemerkt gespielten oder gefakten Emotion antwortet. Ist das für Sie ein Gewinn oder eher eine verstörende Idee?
Also ich würde das im Moment eher als Spielerei bezeichnen. Ich meine, das Forschungsfeld Affective Computing, also das Forschungsfeld, was sich insgesamt mit Emotionserkennung und auch Emotionsgenerierung oder Verhalten, was auf Emotionen zurückzuführen sind, auf Computersystemen beschäftigt, ist schon ein sehr interessantes und dynamisches Feld. Aber wir wissen ganz genau, dass rein mit Kamerasystemen zum Beispiel, dass das in der Regel deutlich zu kurz springt und auch in vielen Situationen sogar eher falsch funktioniert und dann eben zu wahrscheinlich völlig merkwürdigen Ergebnissen führt. Also ich würde das im Moment eher als Experiment und auch ein bisschen als Spielerei bezeichnen.
Ich muss sagen, ich habe mir ChatGPT nach dessen Vorstellung zunächst ziemlich beeindruckt angeschaut, auch das kostenpflichtige Modell abonniert, ein Weilchen herum experimentiert und Familienmitglieder bei Hausaufgaben und Referaten geholfen. Aber mittlerweile nutze ich das kaum noch. Für mich ist tatsächlich das größte Problem, ich kann mich nicht wirklich darauf verlassen, dass das, was die KI mir ausgibt, auch stimmt. Und für mich stellt sich da die Frage, habe ich überhaupt einen großen Zeit- oder Produktivitätsgewinn, wenn ich alles noch einmal akribisch nachprüfen muss?
Ja, das ist absolut richtig. Das bedeutet, und das ist auch etwas, was ja verschiedene Untersuchungen auch zeigen, dass in der Regel Produktivitätsgewinne eigentlich eher da zu erwarten sind bei Aufgaben, bei denen man sich sehr gut auskennt, sodass man eben Fehler relativ leicht erkennen kann und eben nicht durch mühseliges Überprüfen. Das zeigt auch insgesamt die Herausforderung im Moment, zu verstehen, an welchen Stellen in den eingespielten Prozessen, die wir haben, zum Beispiel bei Erstellen eines Dokuments oder einer Reportage oder eines Forschungsartikels, ja, an welchen Stellen in diesem Prozess KI am besten hineinpasst. Also am Anfang, in der Mitte, am Ende muss man vielleicht die Prozesse ändern. Das ist ja auch eine Erfahrung, die wir immer bei Einführung neuer Technologien, insbesondere Technologien mit großem Potenzial hatten in der Vergangenheit, dass man erstmal vielleicht sogar verstehen muss, ob die Prozesse noch passen oder ob man nicht bei meinem Beispiel Forschungsartikel eigentlich ganz anders schreiben muss, als man das eigentlich bisher gemacht hat in dem Prozess. Und dass dort KI dann vielleicht eine große Rolle spielen kann.
Bei Ihnen beim DFKI gibt es ja von der Konzeption her erstmal keine Berührungsängste mit den großen Akteuren der IT- und KI-Szene. Aber vielleicht einmal zur Situation der KI-Forschung und Entwicklung in Deutschland. Wo stehen wir da?
Also es ist ja bekannt und das kann ich auch bestätigen. Klar, ich habe da natürlich auch ein bisschen Bias, aber die Forschung, KI-Forschung in Deutschland ist sehr gut und auch breit aufgestellt. Woran es natürlich immer in Deutschland, aber auch in Europa hapert, ist die Umsetzung dann in breit skalierte wirtschaftliche Anwendungen. Also so etwas wie ChatGPT hätte in Europa, selbst wenn sie Leute gefunden hätten, die bereit wären, das Risiko einzugehen, hätten sie gar nicht machen können, muss man ehrlicherweise sagen, weil die Infrastruktur gefehlt hat und auch das benötigte Kapital und wie gesagt der Mut und die Bereitschaft. Ich denke, was jetzt das Consumer-Business angeht, also all diese Dienste, die wir von den großen Plattformdiensten kennen, sowohl aus den USA als auch in Amerika, das ist natürlich für Europa vermutlich schwierig, dort konkurrenzfähig zu werden. Wo wir aber eine Riesenchance haben, ist insbesondere im B2B-Bereich, also Business-to-Business-Bereich, KI tatsächlich für die vielen mittelständischen Unternehmen, die ja immer noch auch Marktführer sind in ihren jeweiligen Nischen, also davon haben wir ja Tausende in Deutschland, aber auch in Europa, und diesen Firmen zu ermöglichen, das Potenzial von KI zu entschlüsseln und wirksam in ihre Produkte und ihre Prozesse und Fertigungsprozesse zu integrieren. Das ist, glaube ich, die Riesenchance für Europa und für Deutschland.
Wenn man nun KI-Modelle von großen ausländischen Anbietern einbindet in selbstentwickelte Lösungen, in, wie Sie gerade sagten, B2B-Lösungen, dann bleiben ja im Hintergrund die Strukturen, die Bezahlmodelle und die wirtschaftlichen Abhängigkeiten von diesen großen Anbietern bestehen. Ist diese Abhängigkeit nicht eine strategische Gefahr?
Also im Moment ist es tatsächlich so, dass man ja schon den Eindruck hat, und der ist sicherlich auch nicht verkehrt, dass die Technologieführerschaft ganz klar vor allen Dingen auch in den USA liegt. Die meisten der sehr erfolgreichen großen Modelle kommen aus den USA. Aus China gibt es auch einige große, aber es ist so, dass alleine die Tatsache, dass es eine ganze Reihe von auch sehr leistungsstarken Open-Source-Modellen inzwischen gibt. Ja, also ich nenne mal das Beispiel Llama von Meta, ist ja auch gerade eine neue Version rausgekommen. Oder aber auch das Mistral, das französischen Mistral-Modell 7b, was auch Open-Source ist, der französischen Firma Mistral AI. Es kann durchaus sein, dass wir Open-Source-Modelle in ein paar Jahren haben werden, die sehr, sehr leistungsstark sind. Und mit denen ganz viele sehr interessante technologische Use Cases in mittelständischen Unternehmen on-premise, das heißt vor Ort, sogar ohne Cloud, gelöst werden können und diesen Unternehmen tatsächlich einen großen technologischen Fortschritt bringen werden, auch in ihren Produkten. Also wie gesagt, das ist aus meiner Sicht noch nicht ausgemacht.
Über die neuen KI-Modelle von OpenAI und Google und über die Position Deutschlands und Europas im Wettrennen der KI-Modelle sprach ich mit Antonio Krüger, dem Geschäftsführer des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz.